Dankeschön. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind.
Ja, ich bin ziemlich bestärkt in der Botschaft, weil der ganze Lobpreis, die ganzen Prophetien, eigentlich brauche ich gar nicht predigen, da war schon alles drin. Aber die Predigt kann das ja nochmal so richtig unterstreichen. Ich denke, Gott hat mir eine Botschaft gegeben und wer auf meiner Facebook-Seite ist, hat einen Teil davon auch schon gelesen. Die, glaube ich, total wichtig ist als Grundlage für unsere Gemeinden, für unser Miteinander, für unser Christenleben, für unsere Nachfolge. Und ich fange mal an mit Epheser 4, Vers 1. Das kennt ihr alle auswendig, aber ich sage es trotzdem mal. Ich habe ganz vergessen, ich soll noch ganz herzlich grüßen von meiner Frau, also für alle, die sie kennen. Danke, wenn ich zu Wort komme. Euch als Freunde, die ich ein bisschen länger mich schon kennen, Enkelchen Nummer 13 wird ja ein Amerikaner, weil mein Sohn Matthias in Reading auf der Bibelschule ist und die kriegen da ihr drittes und dann habe ich einen Ami in der Familie. Also es wird internationaler bei uns, Halleluja. Und ich wollte euch nochmal ganz herzlich mich bei euch bedanken für euren Einsatz für den Schlossgottesdienst in Wernigerode. Vielen, vielen Dank. Auch für die, die kommen wollten und dann krank wurden, trotzdem danke. Und ich glaube, da hat echt die Wand gewackelt. Da ist also wirklich was passiert im geistlichen Bereich, was wir an der Natur dann ablesen konnten, dass dieser Orkan plötzlich wegging, bumm, und wir konnten den Gottesdienst feiern. Das war nicht normal. Der nächste Gottesdienst ist der 19.02. Ich habe da einen nicht ganz unbekannten Referenten von der Autobahn ziehen können. Der heißt Ingolf Elzel. Also falls ihr den mal hören mögt, 19.02. im Schloss, 18.30 Uhr. Merkt euch das schon mal im Terminkalender vor. Und wir wollen mal gucken, der Schlossherr ist jetzt so gewogen, dass er uns das also mehrfach einräumt, weil selbst seine Mitarbeiter waren so berührt von dem Schlossgottesdienst. Die haben das ja hautnah miterlebt, dass da ein physikalisches Wunder passiert ist. Aber für den Mitarbeiter war eins der Wunder, dass er gesagt hat, die dürfen nicht mehr da rausgehen, die müssen den Ausgang nehmen. Und er sagt, er hat das noch nie erlebt, dass eine ganze Truppe von über 100 Leuten tatsächlich das tut, was man ihnen sagt. Also er war so von den Socken, dass er sagt, wir dürfen wiederkommen. Also ihr habt euch gut benommen, ihr dürft wiederkommen. Halleluja. Epheser 4, Vers 1. Wandelt nun würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Als ich damals Jesus erlebte und er mich berührte, seine Majestät über mich kam, passierten gleichzeitig mehrere Dinge. Das erste war, ich wusste, das ist Jesus, denn ich hatte ihn angerufen und er ist gekommen. Das zweite, ich wusste, meine Schuld ist vergeben, weil Zentnerlasten von mir runterfielen. Das dritte ist, ich wusste, dass meine Bibel, also dass die Bibel stimmt, da stand ja, klopft an, euch wird aufgetan. Und das habe ich gemacht und ist mir aufgetan worden. Jesus offenbarte sich mir sehr mächtig. Aber was ich auch wusste, ist in demselben Moment, wo mir Jesus das erste Mal so massiv begegnete, wusste ich, ich bin berufen, ich soll Pastor werden. Damals meine ganzen Drogenfreunde waren auf der Suche nach etwas und sie haben es nicht gefunden. Und ich war halt einer von diesen begnadeten Hippies, die dann tatsächlich aus der Jesus-People-Spät-Ausläuferbewegung Jesus gefunden haben. Und dieser Ruf hat mich nie verlassen. Ich habe dann ja, obwohl Abitur unmöglich war, Abitur gemacht und war einer der Ersten auf der Bibelschule in Berühr. Nicht der Erste, sondern der Jüngste, weil ich war erst ein Dreivierteljahr gläubig. Aber ich hatte in meine Partyhölle, meine Drogenkeller, den ich da als Umschlagplatz benutzte, kurzfristig in eine Teestube umverwandelt. Und da sind Menschen halt angesprochen, zum Glauben gekommen. Dann haben die Leute um mich rum halt gesagt, ja, der hat eine Berufung, schickt ihn mal auf die Bibelschule. Und dann war ich da auf der Bibelschule. Und jetzt heißt dieser Vers, ich soll also dieser Berufung, die ich da ganz klar bekommen habe, die mich auch bis heute trägt, jetzt soll ich dieser Berufung würdig wandeln. Und das habe ich damals nicht richtig verstanden. Die haben das bestimmt alle gut gemeint auf der Bibelschule, aber mir ist es im falschen Kanal gekommen. Das habe ich erst viele, viele Jahre später kapiert in der tiefen Auswirkung von dem, was da passiert ist. Ich wollte doch jetzt würdig wandeln der Berufung, mit der ich berufen worden war. Das heißt, ich wollte wirklich jetzt beweisen, ich bin ein guter Junge geworden. Jetzt habe ich den Heiland in meinem Herzen. Und dann haben die mir gesagt, wenn du jetzt wirklich berufen bist und würdig wandeln willst, dann musst du dir vor allen Dingen erstmal die Haare abschneiden. Habe ich gemacht. Und dann musst du beim Predigen Schlips antun. Hatte noch nie einen Schlips angehabt. Habe ich dann gemacht, habe ich bis heute. Und so weiter und so fort. Und die haben das bestimmt gut gemeint. Aber bei mir kam das auf eine komische Schiene. Es war so, als wenn ich gedacht hätte, okay, ich muss jetzt also permanent mich würdig verhalten. Das heißt, ich muss beweisen, dass ich berufen bin durch mein Verhalten. Und das sickert in viele, viele Gemeinden auch hinein, leider, dass Menschen denken, Christentum hat was damit zu tun, dass sie eine bestimmte Art haben zu leben und sie müssen halt eben beweisen und belegen, sie sind Christen und manchmal sieht das nicht so besonders attraktiv aus. Es zeugt auch einen Haufen Heuchelei, weil manche Christen, wenn man die, manche Menschen, wenn man die anspricht, ich weiß nicht, auch in Klauster war ich jetzt lange nicht, aber wenn man Menschen anspricht auf der Straße und sie sagt, komm doch mal in die Gemeinde oder werd doch Christ und so, dann sagen sie, nee, danke, die knattert, die sehen so knatterig aus, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Und dann denke ich, was stimmt da doch nicht, kann doch was nicht sein. Denn bei Jesus war das so, dass sogar die Kinder zu ihm hinliefen und die wollten was mit ihm zu tun haben. Also da ist irgendwie, und dann habe ich so Stück für Stück, viele Jahre später, auch in der Zeit hier habe ich es noch nicht kapiert, erst später, so Stück für Stück, wurde das aufgerollt in meinem Leben, dass ich da auf eine falsche Schiene gekommen bin. Die hatte negative Auswirkungen in meinem Verhalten, in meinem Beurteilen von Dingen und hat eine Härte in mir ausgelöst, dass nämlich die Dinge, die ich dann geschafft habe, die habe ich dann auch anderen quasi untergejubelt und gesagt, ich habe das geschafft, dann musst du das auch schaffen. Ja, aber der Epheser 4 ist ja das vierte Kapitel im Epheser. Und jetzt mal für die, die jetzt da mathematisch nicht so gut drauf sind, da gibt es drei Kapitel vorher. Kapitel 1, 2 und 3 kommt vor 4. Also das tiefe Erkenntnis, ne? Schon mal eine Sonderkollekte wert. Können wir noch mal rumgehen lassen, das Körbchen. Heute habt ihr was gelernt. Also vor Kapitel 4 kommt 1, 2, 3. Und du kannst insbesondere im Epheserbrief die 4, 5, 6 des Epheserbriefes überhaupt nicht richtig verstehen, wenn du nicht 1, 2, 3 vom Epheserbrief verstehst. Wer hat schon mal Epheser gelesen? Gibt es hier irgendwelche Leute, die schon mal... Habt ihr schon mal Epheser gelesen? Wir haben da eben draus gesungen sogar. Also insbesondere beim Epheserbrief ist das so. Und deshalb meine ich, dass es unfair ist, wenn man mit 4 einfängt. Ich kann jetzt nicht 1, 2, 3 lesen, aber ich lese meine Lieblingsabschnitte aus 3, damit ihr versteht, wo ich hin möchte heute Morgen. Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, betet Paulus, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, um zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, das geht scheinbar nicht ohne Liebe, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus und auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier steht was davon, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Dieses Haus hier ist gegründet, hat Ecksteine und Fundament. Das ist auch besonders gut, wenn hier mal richtig Schnee und Sturm und sowas ist. Wenn ein Haus nicht gegründet ist, wir haben das gesehen, als dieser Sturm wieder über Haiti ging vor ein paar Monaten, die Häuser waren nicht gegründet und danach war nichts mehr da. Manchmal sieht man das an Menschen gar nicht. Die sehen äußerlich genauso aus. Die sehen so aus, als hätten sie eine Grundlage. Aber wenn der Sturm kommt, wirst du sehen, ob sie eine Grundlage haben oder nicht. Denn der Sturm macht offenbar, ob die gegründet sind oder nicht gegründet sind. Aber ich wollte heute nicht so auf die physikalische Seite des Gegründetseins, ich wollte mehr auf das Gewurzeltsein hinweisen. Haben wir ja eben gesungen. Nun wissen einige von euch ja, dass ich einen grünen Daumen habe und besonders scharf in der Löwenzahn in meinem Garten her bin. Und meine Enkelkinder, die sind immer total erbaut, wenn sie dann Opa zeigen können, Opa, wir haben wieder einen entdeckt, da und am Trampolin ist einer. Und ich dann ja hin mit der Schaufel, ist ja klar. Und dann, wie so in der Gemeinde, ne? Ich bin der Pastor, da muss ich aufpassen, dass da kein Unkraut ist. Die Sünde muss raus, in Jesu Namen. So. Und dann hole ich das Ding da raus und ihr wisst ja, so ein Löwenzahn, der ist es halb abgebrochen schon, der hat eine ganz schön lange Wurzel. Und da musst du wirklich richtig stechen, um die Viecher loszuwerden. Ich habe das mal als Bild genommen. Ich habe gedacht, guck mal hier, diese Pflanze hier, die sieht ja nicht mehr ganz so toll aus, fast wie einige Christen. Und das Interessante nur an dieser Pflanze ist, die DNA ist noch voll da. Die Berufung dieser Pflanze ist noch voll vorhanden. Also das, was ich mal sein soll. Eigentlich sollte die DNA dieser Pflanze sie jetzt dazu bringen, dass sie irgendwann mal so einen Stängel treibt, so eine gelbe, knallgelbe Blüte. Und ihr wisst, nachher kommen die Pusteblumen, die wir alle so gerne mal abpusten. Das heißt, das Potenzial ist hier voll vorhanden. Das wird nur nichts, weil diese Pflanze nicht mehr die Nahrung bekommt, die nötig ist, damit das geschieht, wozu sie geschaffen ist. Ich weiß, dass in unseren Gemeinden viele Leute eine Berufung haben. Ich weiß, dass eigentlich jeder Christ eine DNA hat von Gott. Jeder hat von Gott etwas, was nur er so kann. Wie, das kann kein anderer so. Vielleicht kann man es ähnlich, aber keiner genauso wie du. Du bist einfach ein absolutes Oberoriginal, Tobias. Das ist einfach so. Amen. Das Problem ist nur, du kannst das nicht ausleben, was du bist, wenn du nicht gewurzelt bist und Saft kriegst. Und die Wurzelung, die wir brauchen als Christen, ist die Liebe Gottes. Wenn wir nicht gewurzelt und gegründet sind in der Liebe Gottes, dann sehen wir bald so aus. Egal, wie viel Berufung wir haben. Noch, ich setze noch einen drauf. Normalerweise braucht diese Pflanze Sonne. Und wenn die Sonnenstrahlen auf die Blätter gehen, dann geschieht dort Photosynthese, das wird in Kraft umgewandelt und fördert das Wachstum. Was meint ihr, was passiert mit dieser Pflanze, wenn ich die in die Sonne lege? Die wird noch schneller platt. Und das ist leider, was in den Gemeinden passiert. Da passieren wunderbare Dinge. Die Gnadensonne scheint. Gnadengaben sollen geschenkt werden. Gott strahlt seine Gnade auf uns nieder. Und Leute drehen das um und kriegen das nicht gebacken, weil sie nicht gewurzelt sind in Liebe. Es gibt so viele Beispiele davon, was du in der Heiligen Schrift falsch verstehen kannst, wenn du nicht gewurzelt bist in Liebe. Ein krasses Beispiel ist für mich immer der Galater 2, wo Paulus sagt, ich lebe nicht mehr. Halleluja, toll. Geh mal raus nach Klausthal und sag, Leute, werd Christ, dann lebt ihr nicht mehr. Ich würde sagen, Moment mal, mein Leben ist jetzt schon blöd, warum soll ich jetzt auch noch Christ werden? Ihr habt schon genug Probleme. Das kannst du überhaupt nicht verstehen, was Paulus da meint. Du missinterpretierst diese Worte komplett, wenn du nicht verstehst, wie Paulus das meint. Paulus sagt nämlich, wenn ich mal den ganzen Satz vorlese, ich lebe nicht mehr, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, und jetzt kommt's, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, wenn ich nicht verinnerliche, was Christus für mich getan hat, dass er mich geliebt hat, dass er komplett bereit war, sich total hinzugeben für mich, dann ist die Aufforderung, dass ich mein Leben hingebe, eine Anmaßung. Das ist einfach zu viel. Aber in dem Moment, wo ich begreife, da liebt mich einer dermaßen, wie Christus das bewiesen hat, dann ist das eine der vernünftigsten Reaktionen, dass ich sage, wow, da gibt es nur eine Antwort drauf, ich gebe mich auch komplett hin. Ihr könnt hier ruhig ab und zu mal Halleluja oder Amen sagen. Ich wundere mich ja bei meinen afrikanischen Freunden, dass da nichts kommt. Das geht da gar nicht. Ihr habt doch immer sonst ein Halleluja an Habt ihr ihn abgewöhnt? Naja, ich gewöhne es ihm wieder an. Kein Problem. Das war noch krasser für mich mit dem Falschverstehen der Liebe bei solchen Versen. Ich lese euch mal Johannes 14, Vers, oder können wir das anschmeißen, Gerd? Also wenn ihr das könnt, das hilft vielleicht. Johannes 14, Vers 23, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich weiß nicht, wie das kam, aber durch die Menschen, mit denen ich umgeben war, die mir eigentlich Vorbild sein sollten, die auch alles irgendwie hinkriegten in ihrem Leben, scheinbar oder auch nicht, da kam es irgendwie, dass ich das so verstanden habe, man muss sein Wort halten, um geliebt zu werden. Oder man muss sein Wort halten, um zu beweisen, dass man Jesus liebt. Und das hat mich in ein fürchterliches Hamsterlaufrad reingescheucht. Ich habe sogar von Pastoren gehört, die Burnout kriegen sollten. Ich habe das noch nie in der Bibel gelesen, aber ich bin nun auch schon ein paar Donnerstage Pastor und wäre fast da reingelaufen. Oder ich war schon drin, aber Jesus hat ein Stöckchen ins Laufrad geschoben und hat gesagt, stopp, Halleluja. Weil man kann das so verstehen. Jesus sagt, also pass mal auf, wenn du wirklich belegen willst, dass du mich liebst, dann wirst du auf jeden Fall mein Wort halten. Und so habe ich es verstanden, ich muss sein Wort halten. Und dann würde meine Liebe oder meine Gegenliebe zu Christus endlich einen Wert bekommen. Wenn man den nächsten Satz sieht, merkt man, dass Jesus was ganz anderes gemeint haben muss. Im nächsten Satz, finde ich, wird es ein bisschen deutlicher. Da sagt Jesus, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Da kann man es ein bisschen, da kann man eine gewisse Ahnung kriegen, warum oder was, dass das Erste, was ich da gedacht habe, mit diesem Vers falsch ist. Geschwister, es gibt nichts Besseres an Informationen auf dieser Welt als das Evangelium, das Wort Gottes. Wer glaubt das hier? Geschwister, wenn alle Menschen die 10 Gebote des Alten Testaments oder die Bergpredigt oder was ich nehme an Wort Gottes, wenn alle Menschen das halten würden, das wäre absolut optimal. Guter Punkt, jetzt mal Halleluja oder Amen zu sagen. Seid ihr damit einverstanden? So, das heißt, in Erkenntnis, dass es klug ist und besser ist für die gesamte Menschheit, für die Schöpfung, für das ewige Leben, für dich, dass du das Wort Gottes hältst, in dieser Erkenntnis rennst du los und sagst, oh ja, das ist ja großartig, ich soll meinen Nächsten lieben, ich soll vergeben, ich soll und so weiter und so fort, ich soll nicht stehlen. Und dann merkst du, du kannst das nicht. Dieses gute Wort ist doch wunderbar. Warum machen wir das nicht alle? Und Jesus gibt uns hier den Hinweis und sagt, es gibt nur eine einzige Chance, wie du dieses unglaublich gute Wort einhalten kannst. Eine einzige Chance, nur eine. Und das ist die, dass du mich liebst. Und wenn du das lebst, Christus zu lieben, dann kommt als Beiprodukt dabei raus, dass du merkst, du wirst immer mehr sein Wort halten. Unglaublich entspannt. Ist gar nicht so stressig. Weil irgendwann liebst du Christus so sehr, dass wenn die Sünde anklopft bei dir und sagt, hallo, klau doch mal, raub doch mal eine Bank aus, dass du sagst, sorry, ist nicht mein Nerv, habe ich keinen Bock drauf. Es interessiert mich gar nicht. Mich interessiert Christus. Mich interessiert Jesus. Mich interessiert seine Liebe. Ich möchte gewurzelt und gegründet sein in seiner Liebe. Ich brauche diese Liebe. Und ich möchte diese Liebe weitergeben. Und ich möchte darin leben. Geschwister, wir haben das absolut nötig, dass wir in dieser Liebe gewurzelt und gegründet sein, dass wir nicht als Christen so rumlaufen. Es gibt ein paar, die so rumlaufen. Das ist der Liebe Christi nicht würdig. Es gibt sogar Leute, die dann, wenn sie keine Liebe haben, wenn sie nicht gewurzelt und gegründet sind in der Liebe, die anfangen in der Gemeinde, in dem Moment, wo die Gnade kommt, auf andere Leute und die fangen an aufzublühen und bringen Frucht, dann sitzen die da und kritisieren das und verstehen es nicht. Bringen wir mal ein krasses Beispiel in Matthäus 7 in der Bergpredigt, da predigt Jesus oder sagt Jesus, viele werden in jenen Tagen, Matthäus 7, 22, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder gewirkt? Und dann werde ich ihn bekennen, sagt Jesus, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe gedacht, Herr, das ist doch nicht dein Ernst. Da sind solche Gnadenwirkungen gewesen, dass Menschen in der Lage waren zu weissagen. Wer meint, dass Weissagen grundsätzlich was Gutes ist? Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Wer von euch ist der Meinung, dass Dämonen austreiben was Gutes ist? Ich meine, wozu sind die überhaupt da, außer sie auszutreiben? Ich finde, das ist der einzige Sinn von Dämonen, sie auszutreiben. Ist doch eine gute Sache, Dämonen austreiben, oder nicht? Ich meine, Halleluja, oder? Und wer ist dafür, dass es gut ist, im Namen Jesu Wunderwerke zu tun? Ich auch, Halleluja. Ich finde, ich kann noch ein bisschen mehr davon verkraften, oder? Ich kann noch ein bisschen mehr Wunder verkraften, oder? Wie ist es mit euch? Also ich bin nicht wundersüchtig, aber ein bisschen mehr von dem Zeug, das passt schon, ne? Oder nicht? Und jetzt sagt der Herr Jesus hier, dass das Menschen gemacht haben, und dann sagt er, aber ich kenne euch gar nicht. Das muss einen doch aufregen, was ist denn da falsch gelaufen? Und Menschen, das gibt sogar Theologen, die schließen aus diesen beiden Versen heraus, siehst du, die Zeit der Wunder ist vorbei, Wunder ist für damals im ersten Jahrhundert, da gab es die Bibel noch nicht. Und was es da für Argumentationen gibt, da fällt dir eine Schraube raus. Also es ist einfach unglaublich. Und ich glaube, was Jesus sagen will, ist was ganz anderes. Jesus will sagen, Leute, selbst wenn ihr das Verrückteste in der Welt macht, aber ihr habt keine Beziehung zu mir, ihr liebt mich nicht, dann ist das minderwertig. Das Wesentliche ist, dass ihr mich kennt. Guck mal, als die Jünger damals sauer waren, dass sie durch Samarien ziehen wollten, hoch nach Jerusalem, und die Samariter haben sie nicht reingelassen, da waren die Jünger auf einen unglaublich interessanten Trip. Die haben irgendwie so eine Ausleihe aus dem Alten Testament gemacht, und die hatten Power, die konnten gar nicht laufen vor Kraft, war. Und dann, der Herr hat uns Kraft gegeben, hat den Boden ausgetrieben, Und jetzt, diese blöde Stadt da, wie kann die denn? Herr, sollen wir so wie Elia? Feuer vom Himmel, wumm, und dann machen die mal richtig platt, dann wissen die, wo der Hammer hängt. Jesus sagt komischerweise nicht, ihr könnt das nicht. Sondern was sagt Jesus? Sag mal, wisst ihr denn gar nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Ihr seid nicht mehr Elias Kinder. Jesus hat kein Interesse daran, Samarien platt zu machen. Der will, dass alle Sünder Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bis ans Ende der Welt. Haben wir noch was zu tun, Geschwister. Bis Klauster sind wir schon gekommen. Aber es geht noch weiter. Gibt noch was zu tun. Halleluja. Sag mal, darf man hier auch Humor haben, oder ist das... Gut, okay. Ich glaube, dass Gott Humor hat. Wenn du das nicht glaubst, guck einfach in den Spiegel. Und das Problem ist nur, wenn du nicht in der Liebe gewurzelt bist, wirst du die Gnade, die kommt, falsch verstehen. Es kann so weit gehen, Geschwister, dass in der Gemeinde etwas Gutes passiert und du wirst sauer. Das kann doch nicht wahr sein. Krasses Beispiel gerade erlebt, meine zweite Tochter Michi kommt im Januar zu mir und sagt, Papa, das war doch so, der erste Adam, der hat doch Bockmist gebaut, der hat es doch versaut. Und dann kommt dieser Fluch für den Mann, im Schweiße deiner Füße sollst du dein Brot verdienen, und für die Frau unter Schmerzen sollst du gebären, und so fort. Und dann sagte sie, also in ihrem kindlichen, wunderbaren Glauben, sagte sie, aber hör mal, wir haben doch einen zweiten Adam. Der hat das doch alles wieder gut gemacht. Warum müssen wir eigentlich diesem Lügen des Teufels noch länger glauben, dass eine Frau bei einer Geburt Schmerzen haben muss? Ich will glauben, dass wenn ich jetzt mein drittes Kind bekomme, dass ich eine schmerzlose Geburt habe. Und ich saß da, meine Tochter ist sehr schlank, die kommt nicht nach mir. Und ich habe mir das so physikalisch, ich meine, ich war jetzt nicht lange genug Frau, aber irgendwie, okay, also ich wollte ihren Glauben ehren einfach und habe gesagt, gut Michi. Und dann erzählte sie während der Monate von ihrem Kampf. Sie wollte das im Gebet erringen. Sie hat das mit dem Herrn abgemacht. Sie wollte etwas erleben mit Gott. Und sie hatte das irgendwie so auf den Sender gekriegt, dass immer wenn sie anfing zu zweifeln, hat sie sich nochmal ein Buch gekauft von jemandem, der das auch erlebt hat. Und dann hat sie es durchgehauen. Und dann so, Papa, ich habe wieder, oh, guck mal, und der Herr hat doch alles und so. Und ich habe mich mit ihr gefreut. Ich habe mich entschieden, ich stelle mich zu meiner Tochter, egal was dabei rauskommt. Ich finde das gut, dass sie einfach Jesus vertrauen will und dass die Liebe zu Jesus sie dazu bringt, dieses Wagnis einzugehen, das zu sagen. Es wird eine gute Geburt, und dann hat sich noch ein Wunsch draufgesetzt, das war ein bisschen richtig heftig, weil das Kind sollte im Juni kommen. Und dann sagt sie, ich möchte, dass mein Kind kommt am 16.06.2016. Das passt ja auch gut, das kann man sich gut merken. Und sie kugelte ja nun langsam immer mehr rum. Und der Hammer war, am 16.06.2016, 20 Minuten bevor der Tag vorbei war, kommt mein 12. Enkelkind Yamin auf die Welt. Und als ich dann in den Kreissaal kam, habe ich natürlich eine Frage gehabt. Na, Michi, wie geht's dir? Da sagte, Papa, weißt du was, ich habe 1-2 Kontraktionen gehabt, kein Schmerz. Ich habe das Kind einfach so gekriegt. Und also wer sie kennt, meine Michi ist eine schlanke Frau. Und ich habe gesagt, Halleluja, wir haben gefeiert, wir haben uns so gefreut. Und mein Sohn Magne hat ja die Gemeinde übernommen, Vaters Haus. Und der hat also das mitgekriegt, natürlich hautnah, und hat gesagt, Michi, warum kommst du nicht, erzählst Zeugnis. Und dann hat sie quasi aus einer Zeugnis noch eine Predigt gemacht, das müsst ihr euch mal anhören, das Ding. Da waren viele mit Tränen in den Augen, weil das einfach so dermaßen authentisch war, ihr Kampf und was da alles drin war und wie das dann eben so ein Ergebnis zeitigte. Und sie war am Feiern. Ich war auf Reisedienst, ich habe das später gehört. Das Dumme war, einen Tag später oder zwei ruft mich ein Gast aus der Gemeinde an. Da war jemand zu Gast gewesen. Und dann sagt diese Person, eine ältere Frau, sie kommt jetzt nicht mehr in die Gemeinde. Ich sage, warum das denn nicht? Weil wir Irrlehre verkünden. Aha, Irrlehre ist für mich ein ziemlich heftiges Wort. Und ich sage, wo war die Irrlehre? Naja, wenn du das zulässt als Seniorpastor, dass deine Tochter sagt, warum glauben wir den Lügen des Teufels, wenn er sagt, Frauen müssen mit Schmerzen gebären, wo doch das Wort Gottes definitiv sagt, Gott hat gesagt, die Frau wird in Schmerzen gebären. Also deine Tochter sagt, was Gott sagt, ist vom Teufel. Die Kombination habe ich gar nicht hingekriegt. Und dann habe ich überlegt, oh Herr, hilf mir, weil du stehst dann ja auch mal da. Ich will die Frau ja nicht verlieren, ich will die auch nicht verletzen, gar nichts. Und plötzlich kommt mir der Gedanke, ja, aber in der Bibel steht doch geschrieben, als der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, was hat er dann da für Worte benutzt? Womit hat der Teufel Jesus versucht? Mit der Bibel. Mit falsch ausgelegtem Wort. Er hat gesagt, steht nicht geschrieben, du wirst deinen Fuß nicht an deinen Stein stößen. Und Jesus durchschaut das und dreht das falsch gedrehte Wort wieder auf die richtige Seite. Sagt, Moment mal, steht aber auch geschrieben. So, und dann habe ich gedacht, sie ist ruhig. Keineswegs. Sie war nicht ruhig. Sie kommt auch nicht mehr. Und plötzlich begriff ich, was da abgegangen ist. Die Frau hat 3 Kinder unter Schmerzen gekriegt. Sie hat diese Lehre noch nie gehört. Sie kann sich das gar nicht vorstellen, dass jemand so in Liebe gewurzelt sein kann, dass er die Wunder Gottes wie Gnade empfängt, nicht aus Leistung. Michi hat keine Leistung, sie sagt das auch bis heute nicht. Oh, ich habe 50 Tage gefastet, kein Wort. Sie sagt einfach nur, nein, das habe ich mit meinem Herrn abgemacht. Da war jetzt Gnade, erlebbare Gnade, und diese eine Person war nicht gewurzelt in der Liebe. Denn wenn du gewurzelt bist in der Liebe, was tut das mit dir, wenn du von so einem Zeugnis hörst als Frau? Und ich hoffe, wir haben hier noch ein paar Schwestern, die noch ein paar Kinder kriegen wollen. Sind hier noch Mädels, die noch ein paar Kinder haben wollen hier? Keine? Oh ja. Aber wie auch immer. Was die richtige Reaktion ist, ist, dass wir uns freuen mit den Freunden. Das heißt, ich merke, irgendwie kommt Reich Gottes durch. Jetzt in dem Fall nicht bei mir, aber bei jemandem ist Reich Gottes durchgekommen. Und jetzt lasse ich mein Herz riesengroß auf und sage, yeah, Reich Gottes ist durchgekommen, Halleluja. Nächstes Mal bin ich dran, Herr. Aber in dem Moment, wo du nicht gewurzelt bist in der Liebe Gottes, da hast du plötzlich einen ganz komischen Gedanken im Kopf. Ja, das ist ja klar, die Pastorentöchter, die kriegen so einen Segen. Aber ich kriege das nicht. Ich habe schon so lange gebetet und bups, geht das Herz zu, weil du dich nicht freust, weil du nicht gewurzelt bist in Liebe. Geschwister, und ich sehe das hin und her in unseren Gemeinden und es macht mich fertig, es macht mich kaputt, es macht mich traurig, das zu sehen, dass wir nicht feiern können, was Gott tut. Danke, dass du feiern kannst, was Gott tut und wenn das so ein bisschen ist. Aber lass uns das feiern. Wir sind nicht die charismatische Version des Problems, wir sind eine Antwort. Und wenn das nicht sichtbar ist, dass wir eine Antwort sind, wie sollen die Menschen drauf kommen, dass wir eine Antwort sind? Aber ich sehe Geschwister hin und her in den Gemeinden, die haben einen Geist wie ein Waisenkind. Die sind nicht gewurzelt. Die sagen, ja, der andere, der kriegt immer die Steaks. Wenn ich ein Stück Steak haben will, muss ich mit der Gabel rein. Und so benehmen die sich. Ja, wehe, da kriegt mal einer einen Segen und ich habe keinen gekriegt. Ich weiß, bei euch kommt das nicht vor, aber ich habe das schon mal. Und das Problem ist, dass sie nicht gewurzelt sind in der Liebe Gottes. Dass sie denken, Gott hat irgendwelche Lieblingskinder und ich bin ein Stiefkind oder irgendwas. Und das kann nicht sein, Geschwister. Es ist existenziell wichtig, dass du gewurzelt und gegründet bist. Sonst kannst du gar nicht würdig wandeln der Berufung, mit der du berufen worden bist. Das war die Einleitung. Jetzt wird's hart. Geschwister, ich habe tatsächlich Menschen beten hören, ich wünschte mir sehr, Herr, dass du mich mehr liebst. Ich habe meine Gemeinde geschockt, kam ich so drauf. Ich sage, Geschwister, wenn jeder von euch jetzt einen Monat lang in der Heiligung leben könnte, die er sich selber für sich wünscht, und nach einem Monat kommst du hier wieder rein, dein Heiligerschein ist so groß, du passt gar nicht durch die Tür, und du lebst komplett in Heiligung und du würdest dich hier hinsetzen, geheiligter Christ, weißt du, dass Jesus dich nicht ein Gramm mehr lieben würde als jetzt? Warum? Weil er Liebe ist. Du wirst bestimmt effektiver, wenn du in der Heiligung lebst. Du könntest viel mehr ausrichten. Aber Gott liebt dich. Und wenn du dieses Gebet auch nur ansatzweise in dir kennst, Herr, was kann ich machen? Wie kann ich dir den Arm umdrehen, dass du mich ein bisschen mehr liebst? Dann weißt du, dass du in diesem Hamsterrad sitzt, außerhalb des Evangeliums. Du bist nicht gewurzelt und gegründet. Irgendetwas ist bei dir in den Gedanken falsch gelaufen. Und du musst umdenken. Du musst davon ausgehen, wie die ganze Gottesdienst jetzt hier von der Einleitung bis jetzt eigentlich gelaufen ist, dass dieser wunderbare Gott, der bereit war, seinen Sohn für dich zu geben, dich unendlich liebt. Ich komme nicht gegen an, gegen diesen blöden Chorus. Der wird immer noch gesungen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich weiß, was der Liederdichter meint. Aber das ist falsch. Ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Ich war so wertvoll, dass Jesus für mich starb. Und du sagst, oh, ich danke, dass ich noch gerade mal durchkomme. Das ist doch, wovon lebst du denn? Von welcher Substanz ziehst du denn? Ich habe ein Fluidum, ich habe ein Element, in dem ich lebe, und das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Und das hat Konsequenzen. Geschwister, natürlich, wenn man sich bekehrt, dann muss man seine Sünden bekennen und all das. Aber dann komme ich immer wieder an Christen, die sagen, ich muss meine Sünden bekennen, damit Jesus mir vergibt. Was für ein Schwachsinn. Ich bekenne meine Sünden, weil Jesus mir vergeben hat. Ich will nichts zwischen mir und Jesus haben und deshalb bekenne ich das. Aber nicht, damit ich endlich mal so einen Tropfen Gnade runterkriege, sondern weil ich total begnadigt bin. Er ist ein für alle Mal für alle Schuld der ganzen Welt gestorben. Und wenn du da drin nicht gewurzelt bist, wenn du da nicht gegründet bist, bist du unsicher in deinem Glauben. Und dann kommt die Anfechtung, dann fängst du an zu eiern. Und dann kommt die Versuchung und die Versuchung hat Erfolg, weil du nicht gewurzelt bist in dieser Liebe. Sagst, ich kann doch nicht den, der mich so liebt, jetzt durch irgendeinen Murks da irgendwie meine Beziehung zu ihm beeinträchtigen. Das will ich nicht. Ich möchte mit Jesus zusammen sein. Und Geschwister, mal ganz ehrlich, wenn einer sagt, Herr, ich wünschte mir, dass du mich mehr liebst, dann ich weiß nicht, was Jesus noch tun soll. Da steht geschrieben, größere Liebe hat niemand, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Was hat Jesus getan? Er hat sein Leben hingegeben für dich und für mich. Stimmt das? Der Rückschluss ist, er liebt dich. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Kannst du das mal zu dir selber sagen? Jesus liebt mich. Mach das mal ganz bewusst. Jesus liebt mich. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells. Leute, das ist kein Kindersong, den man mal irgendwie... Das ist Power pur. Wenn du das verinnerlichst, Jesus Christus, der Schöpfer Himmels und der Erden, liebt dich. Du bist einzigartig. Du bist gewollt. Du bist gemeint. Ich habe gelesen von einem Millionär, von einer Versteigerung, wo ein Millionär 20 Millionen für irgendein Picasso bezahlt hat. wahrscheinlich kann er den nicht mal in seinem Wohnzimmer aufhängen, weil er geklaut wird. Also nimmt er dieses 20 Millionen Objekt in seinem Keller, in Tresor, und ab und zu holt er ihn raus und guckt sich das an. Ich sage euch mal ganz ehrlich, ich hätte eine gewisse andere Vorstellung von einer sinnvollen Verwendung von 20 Millionen. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Nächsten Sonntag kommt ihr alle her, also nicht Heiligabend, sondern den darauf. Und wir nehmen mal diese schicke Leinwand hier, ist auch nicht schlecht. Und jeder bringt ein paar Farben mit, ein paar Eier, ein paar Tomaten, was ihr da so braucht. Und dann schmeißen wir das Ding hier voll. Und dann machen wir ein Schild dran, stellen das draußen auf und sagt es für 20 Millionen zu ersteigern. Mal sehen, wie viele Leute 20 Millionen für unser Machwerk zahlen. Verzeiht mir, Picasso-Freunde sind jetzt wahrscheinlich völlig frustriert von meiner Kunstunkenntnis, aber manchmal sind das für mich Striche. Nette Striche. Auf jeden Fall nicht 20 Millionen Striche. Seid ihr mit mir? So, nun stell dir mal vor, wir schmeißen das hier alles voll, stellst drauf hin und wir warten einfach mal eine Woche oder zwei, ob irgendjemand bereit ist, 20 Millionen dafür rauszurücken. Könnt ihr mal ausprobieren. Wahrscheinlich, was meint ihr, wird da einer kommen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Egal, wie kreativ das ist. Das heißt zu Deutsch, wir können hier etwas lernen. Der Wert einer Sache wird bestimmt durch die Willigkeit eines Menschen, einen Preis dafür zu bezahlen. Das heißt, der Wert einer Sache wird bestimmt durch den Preis, den jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Seid ihr mit mir? Es gibt gar keinen höheren Wert als das, was jemand bereit ist, für dich zu bezahlen. Es gibt keinen höheren Wert, als dass jemand sein Leben für dich lässt. Es gibt jemanden, der ist bereit, den allerhöchsten Preis für dich zu bezahlen. Sein eigenes Leben. Und dann kommst du und hinterfragst diese Liebe? Merkst du, dass da was nicht stimmen kann? Sagt nicht der Römerbrief, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist, als wir noch komplette Rebellen waren? Als ich Drogenhändler war oder von diesem Warlord, von dem ich euch erzählt habe, als der Menschen abschlachtete, da war immer noch Liebe Gottes da und sagt, du einzigartiges Geschöpf, du missbrauchst deine Gaben bis zum Töten anderer. Und trotzdem habe ich dich lieb. Ich möchte, dass du da sofort mit aufhörst. Ich lasse dich frei. Die Welt würde nicht so schlimm aussehen, wenn Gott uns nicht freilassen würde. Jetzt kommst du und hinterfragst das und sagst, ich wünsche mir, Gott wird mich noch ein bisschen mehr lieben. Merkst du, da ist, und ich verstehe dich, weil ich weiß ja, ich habe ganz lange Zeit, auch als Pastor sogar noch, auf dieser falschen Seite meiner Nachfolge gelebt. Ich wollte würdig wandeln der Berufung, mit der ich berufen bin. Aber das geht überhaupt nicht, wenn du nicht gegründet und gewurzelt bist in Liebe, weil dann machst du alles Mögliche. Du machst es vielleicht sogar, um besser dazustehen, oder du machst es aus was weiß ich für Motiven. Vielleicht sind es gar keine schlechten Motive. Aber es ist nicht das, was Christus möchte. Wenn Christus zu dir sagt, geh hin, treib Dämonen aus, heil die Kranken, dann weiß er doch, dass ich das nicht kann. Und trotzdem sagt er das. Er sagt nicht, ich gehe hin, sondern du gehst hin und heilst die Kranken und treibst die Dämonen aus. Was für einen Rückschluss kann man daraus ziehen? Es gibt nur einen einzig sinnvollen Rückschluss. Wenn ihr einen besseren habt, sagt ihn mir. Aber ich glaube, dass er das deshalb sagt, weil er genau weiß, in dem Moment, wo wir jetzt wirklich losgehen und Dämonen austreiben und Kranke heilen und Wunderwerke tun und haben Christus nicht da drinne. Es ist sogar so schlimm, dass wenn man das endlich gemacht hat und man merkt, Christus ist drin, dann heißt es noch, seine Gaben sind ohne Reue. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass du die Power weiter hast, aber schon nicht mehr bei Christus bist. Christus sagt doch, das ausschließlich, weil er möchte, dass wir näher an ihn herankommen, weil nur mit ihm können wir Wunder tun. Und so wünscht er sich das. Mit ihm können wir weissagen, mit ihm können wir Dämonen austreiben, mit ihm, weil er möchte die Gemeinschaft mit uns. Er möchte mit uns zusammen diese Dinge tun. Und dann fangen wir an, an seiner Liebe zu zweifeln. Das geht nicht, Geschwister. Da kommt nichts Gutes bei rum. Wir brauchen dieses Bewusstsein der Liebe Christi. Ich brauche in mir selbst dieses Bewusstsein, dass er mich so sehr liebt. Die Bibel sagt, wie sollte Gott uns mit Christus nicht alles schenken? Es ist nicht Leistung. Es ist verwurzelt zu sein in seiner Liebe. Da haut mich nichts um. Da kann der dickste Sturm kommen. Der dickste Sturm, den ich mir in meinem Leben vorstellen kann, ist der Tod. Und dann heißt es, die Liebe ist stärker als der. Amen. Wow. Also wenn du betest, Gott, ich möchte, dass du mich mehr liebst, dann ist da irgendwas falsch verkabelt bei dir. Du musst da umdenken. Tu Buße. Denk um. Verändert euch durch die Umdenke hier oben. Durch die Umdenke in deinem Denksinn. Fang an zu bekennen, Jesus liebt mich. Sag dir das doch nochmal. Jesus liebt mich. Sag dir das mal. Sag dir das selbst. Sag dir das, wenn du in den Spiegel guckst. Ja, ich habe was falsch gemacht. Ja, ich sehe nicht so schön aus wie der und der. Aber Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Er braucht das jetzt. Wenn wir würdig wandeln wollen, der Berufung, mit der wir berufen worden sind. Petrus sagt, 1. Petrus sagt, als geliebte Kinder Gottes, macht ihr das und das und das. Also das darf nicht falsch rumkommen. Ich weiß noch damals, so verrückt, wie wir in der Bibelschule saßen und dann kamen damals so die heftigen Herren und fingen an zu predigen. Damals war so eine Endzeiterwartung, das kommt vielleicht jetzt wieder. Und dann predigten die mit tiefer Stimme, ich habe wieder dich, ich habe wieder dich, du hast die ersten Werke verlassen, tu Buße. Und ich saß dann, die Haare kamen mir hoch, die Tränen liefen und ich sagte, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt wieder mehr am Bahnhof gehen, Traktate verteilen? Was soll ich jetzt bloß machen? Die ersten Werke, was habe ich denn damals gemacht? Oh Mensch, ja, und habe ich immer gesucht, was kann ich in mir anschalten, dass die erste Liebe wieder in Gange kommt und was soll ich jetzt machen? Und das hat mich fürchterlich unter Strom gesetzt und ich war so bereit. Wenn es geholfen hätte, ich hätte so lange gefastet, bis ich so dünn bin, dass ich in der Dusche hin und her laufen muss, um nass zu werden. Und ich habe immer auch geguckt, denn ja, die Pastorenkinder, wenn die Pastorenkinder morgens um 6 im Gebetsraum waren in der Bibelschule, ich war um 5 da. Ich meine, ich habe das ernst gemeint, verstehe das nicht falsch. Aber er hat immer zum Ergebnis gehabt, was die Pastorensöhne, was sind das denn für Pappnasen? Tu Buße, tu die ersten Werke wieder. Ich sage, du liebe Heiland. Bis ich dann irgendwann mal schnallte, im Moment mal, ich soll zurückkommen zur ersten Liebe, damit ich die ersten Werke wieder tun kann. Okay, wenn ich gewurzelt bin in Liebe, kann ich die ersten Werke. Das stimmt ja. Aber das Problem ist, wenn ich gar keine Liebe bekomme, werden meine Werke nicht liebevoll sein. Also habe ich darüber nachgedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wer war doch nochmal gleich Liebe? Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4. Und dann steht da, denn er hat uns zuerst geliebt. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist, er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich so geliebt, dass ich überhaupt in Existenz gekommen bin. Und jetzt soll ich irgendwie daran rumzweifeln? Mein Problem war gar nicht erste Liebe, dass ich zu wenig rumgerödelt habe. Sondern mein Problem war, ich habe mich nicht lieben lassen. Denn wenn Gottes Liebe die erste Liebe ist, dann brauche ich ja erstmal, dass ich begreife, Gott liebt mich. Und erst in diesem Fluidum, in dem ich gewurzelt und gegründet bin in Liebe, kommen plötzlich kreative Taten, nicht tote Werke, sondern kreative Taten der Liebe. Das ist doch schon zwischen Ehepersonen, wenn ich jedes Mal mittwochs die Tankstelle ansteuere, hol dafür eine Mark 50, einen Euro, Blumenstrauß, Euro 50 und bring den meiner Sippe und sag, ich liebe dich. Spätestens nach 3 Monaten schmeißt du mich raus. Sag, du kannst deinen Grünkohl behalten. Weil das ist nicht Liebe. Weil Liebe ist kreativ. Liebe, hallo. Das kann doch gar nicht sein. Wenn du was von Liebe kapierst, dann weißt du, Liebe hat Facetten, Liebe hat Ideen, Liebe hat Gerüche, Liebe hat Geschmäcker, Liebe hat, die Liebe, die tut was von alleine. Wenn du gewurzelt bist in Liebe, dann kommt automatisch aus dir erste Werke, weil du in erster Liebe bist. Aber wenn du das nicht bist, dann kannst du rödeln und es wird alles nur hölzern. Es wird nicht Leben haben. Gesundheit. Seid ihr mit mir? Versteht ihr, was ich sagen will? ich habe manchmal das Problem, Leute, wir sind ja schon ganz gut, wir geben ja unseren Zehnten, das macht ihr alle, ich weiß. Das wäre ja auch blöd, wenn ihr es nicht macht, weil ihr beraubt Gott und das ist nicht so klug. Gott sitzt am längeren Hebel. Ich würde nie jemanden berauben, der mehr Power hat wie ich, also da würde ich vorsichtig sein. Der Zehnte gehört Gott. Ihr macht vielleicht auch Opfer, ihr macht auch Almosen. Vielleicht gebt ihr ja schon die Erstlingsgabe. Wunderbar, wenn ihr das erkannt habt. Alles herrlich. Da seid ihr also schon gut. Aber was ist mit der Zeit? Also wir sind in dem Modus, wir geben unsere Kohle. Aber was ist mit der Zeit? Geschwister, das, was ich auf der Webpage veröffentlicht habe, das hat mich zutiefst erschüttert. Ich konnte mit dem wichtigsten Buch des Alten Testaments, aus dem nachweislich in den ersten Jahrhunderten am meisten gepredigt und am meisten Kommentare geschrieben wurden, konnte ich fast nichts anfangen mit Hohelied. Hohelied ist das Buch, als die Bibel Neue Testament war noch nicht geschrieben. Und die ersten Apostel bis in Jahrhunderte hinein, kannst du nachweisen, die haben zu 70, 80%, wenn sie gepredigt haben, wenn sie Kommentare geschrieben haben, aus dem Hohelied gepredigt. Und darüber haben sie Kommentare geschrieben, über das Hohelied Salomo. Und du stehst da und denkst erstmal, wie jetzt? Die haben das immer so verstanden, Geschwister, dass das Hohelied die Brücke zum Neuen Testament ist. Dass das Hohelied die Brücke ist zu dem, was einmal kommen wird, nämlich dass Jesus seine Braut holt. Die haben in einer Erwartung gelebt, dass die ganze Romanze, die dort beschrieben wird, zwischen Salomo und der Sulamit, was übrigens dasselbe Wort ist. Sulamit ist die weibliche Form von Salomo. Und wenn Salomo tatsächlich ein Bild auf Christus und wir sind Sulamit, denk doch mal, wie viele Bilder da zusammenfließen. Christus lebt für seine Gemeinde. Vielleicht predigt er heute Abend in Osterode. Müsst ihr alle kommen. Sehr gut. Also heute Abend kommt ihr alle nach Osterode. Matthias ist so todesmutig, hat mich eingeladen. Ich darf heute Abend in Osterode predigen. Und da kann ich da mal mehr drüber sprechen. Hammer. Nur wer von euch weiß, wie das Hohelied anfängt? Gerd, du bist dran. Wer weiß das noch? Nicht jetzt auf Gerd warten. Wisst ihr das noch? Wie fängt das Hohelied an? Was? Wo sind die Romantiker hier? Come on. So kalt ist das in Clausthal nicht, dass die ganze Romantik eingefroren ist. Was? Nee? Hast du es? Ja? Christus? Nee, Christus nicht so schnell. Dort steht geschrieben: Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und darüber predigt die neutestamentliche Gemeinde. Da denke ich auch, meine Güte. Der Nächste, der dazugehört, wenn du es hast, jetzt schmeiß mal an. Der nächste Satz, denn deine Liebe ist köstlicher Wein. Das kriegen wir gar nicht gebacken. Wir verstehen den Zusammenhang nicht. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Der Zusammenhang geht uns in dieser Übersetzung nicht ein. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Hebräisch eine homonyme Sprache ist. Das heißt, im Alten Testament gibt es nur 7500 Worte. Es ist völlig klar, dass diese Worte doppelt besetzt sind. Das heißt, ein Wort hat verschiedene Bedeutungen und die Bedeutung wird erst dadurch klar, dass du den Kontext siehst. Ich habe das Beispiel im Deutschen gewählt, damit ihr jetzt nicht das kompliziert macht. Nehmen wir das deutsche Wort Band. B-A-N-D. Was ist Band? Könnt ihr nicht sagen. Ihr müsst wissen, ob es der Band, die Band oder das Band ist. Ist es der Band, ist es ein Lexikon. Ist es die Band, ist es eine Schnur. Nee, ist eine Musikband. Ist es der Band, ist ein Lexikon, so rum. Das Band ist eine Schnur. Die Band ist falsch ausgesprochene Musikgruppe. Und der Band ist ein Lexikon. Das heißt, du kannst nur aus dem Kontext sehen, was B-A-N-D bedeutet. Die hebräische Sprache ist komplett so aufgebaut, dass alle Worte mehrfache Bedeutung haben. Und die Sprachforscher, die Wycliffe-Leute, die kommen da langsam hinter und vergleichen die althebräische Sprache mit dem Aramäischen und mit allem, was da noch war, und finden heraus, was das bedeutet. Dasselbe Wort wie er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, heißt er schenkt mir ein Glas Wein ein. Und plötzlich macht das Ganze Sinn. Er sagt in diesem Wortspiel, in diesem romantischen, tiefgeistlichen Wortspiel, er küsse mich mit den Küssen meines Mundes. Das heißt, er schenkt mir einen Wein ein. Und der nächste Satz heißt, oh, weißt du was? Deine Liebe ist viel besser als Wein. Du kannst mir den besten Wein der Welt einschenken. Liebe ist besser. Und jetzt schnallt euch an, jetzt kommt der Hammer, was das noch bedeutet. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes bedeutet auch, eine Armee ausrüsten mit Waffen zum Kampf. Erst habe ich es überhaupt nicht geschnallt. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Da habe ich gedacht, Ding, Boing, das ist es. Weil, pass mal auf, wovor haben wir Angst, wenn wir von diesem Terror hören? Wir haben Angst davor, dass Menschen im Namen Gottes, das heißt in Höchstmotivation, die überhaupt nur denkbar ist, anfangen Bomben zu legen, weil sie denken, sie dienen einem Gott. Ich kann euch sagen, der Gott, dem sie da dienen, kann nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus sein. Wir haben andere Waffen. Unsere Waffen sind mächtig in Gott. Unsere Hauptwaffe, Geschwister, ist Liebe. Weil wir beten sogar noch für die, die uns verfolgen. Hallo? Sag mir mal, wie kannst du das aushalten, wenn man dich verleumdet, wenn man dich beschimpft und bespuckt, wenn man dich ins Gefängnis steckt und so fort und so weiter und du bist immer noch am Lieben? Wie geht das? Da gibt es nur einen einzigen Weg, dass du dich küssen lässt mit den Küssen seines Mundes, damit du bewaffnet wirst mit der mächtigsten Waffe des Universums. Die heißt Gottes Liebe. Hallo? Und wenn du das nicht kennst, dass du sagst, Herr, ich lasse mich lieben, ich lasse mich küssen, ich lasse es zu, dass du mich küsst. Woher soll dir die Liebeskraft kommen? Jetzt sagst du, ja, wie soll ich das denn machen? Ich sage, Geschwister, ich sagte schon, wir sind bereit, Geld zu geben, aber was ist mit unserer Zeit? Du musst deinen Weg finden. Wie wirst du geküsst? Geschwister, Menschen, die nicht genießen können, werden ungenießbar. Und du musst deinen Weg finden, wie Gott zu dir durchkommen kann, dass du seine Liebe tankst. Viele, viele Christen können nur in Gottesdienst gehen und Wort hören. Das ist großartig, aber das ist nicht der einzige Weg. Manche Leute sagen, ich gehe in den Wald und begegne Gott. Wäre jetzt nicht mein Ding, aber wenn das so ist, dann wirst du das merken, dass du eine übernatürliche Liebesfähigkeit hast. Ich bin so ein Typ, ich kann das bei Soaking erleben. Ich soake. Soaking ist bekannt hier. Also man nimmt einfach Musik, die einem mehr als unter die Haut geht und fängt an, sich komplett zu entspannen in der Gegenwart Gottes und fängt an, einfach Liebe zum Ausdruck zu bringen und Liebe zu empfangen. Ich saug mich voll. Ich brauche mehr davon. Halleluja. Kann ich gleich genug kriegen von dem Zeug? Das ist so herrlich, wenn du einfach merkst, da ist ein Schmunzeln Gottes über deinem Leben. Du hast vielleicht sogar Mist gebaut und du kommst abends und sagst, Papa, das war nichts. Ich wollte das eigentlich gut machen. Und wenn du dann plötzlich mitkriegst, dass Papa sagt, ja, mein Junge, ich weiß. Ich habe dich lieb. Danke für das, was du tust. Danke für das, was du bist. Sag nochmal, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Das musst du dreimal täglich mindestens. Das musst du dir an den Spiegel klemmen. Und die Geschwister, die ganze Welt bürstet dagegen an. Die ganze Welt, Jesus sagt, die Ungerechtigkeit wird so überhand nehmen, dass die Liebe in den meisten erkaltet. Pass doch auf, mit welchen Tricks der Teufel dich so ablenkt von diesem wesentlichen Thema, dass du lieber knatterig bist über irgendeinen Blödsinn. Und es sagt, das Wesentliche ist, dass ich gewurzelt bin in Liebe. Und dann kann ich würdig wandeln der Berufung, mit der ich berufen bin. Weil sonst trocknet mich sogar das Gute, was Gott mir zugedacht hat, aus. Weil ich bin sauer, dass er mir das Gute nicht so gibt, wie er das dem gegeben hat. Und hör doch auf! Werd du voll Liebe! Komm du so in die Gegenwart Gottes, dass du spürst, er erfüllt mich mit seiner Gnade. Er küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Und dann knatter nicht über das und das und das. Das gibt so viel. Leute, ich knatter ja auch noch. Brauchte nur meine Frau fragen. Aber in dem Moment, wo ich inne werde, was machst du da gerade? Leute, ich bin nicht hier, um schlechte Botschaft zu leben und zu verkünden. Ich bin hier, um gute Botschaft zu verkünden. Und die gute Botschaft ist, dass Jesus mich liebt. Und da fängt das alles an. Amen. Halleluja.